Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lassen Sie sich bitte nach dem ersten Wort und der Gemeinde eine Pause, damit die Gemeinde versteht, was ihnen da zuteil geworden ist. So ist es mir noch aus dem Predigerseminar im Ohr. Unsere Dozentin, unsere Lehrerin dort betonte das immer stets, wenn es um den sogenannten Kanzelsegen ging. Den Kanzelsegen. Lassen Sie bitte nach dem ersten Wort immer eine Pause. Kennen Sie den Kanzelsegen? Kennt ihr den Kanzelsegen? Mitmachen. Bitte reinrufen. Wie lautet der Kanzelsegen? Richtig, ich habe gerade gesagt, ne? Bitte zuhören. Gnade sei mit euch. Gnade sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Kanzelsegen ist nämlich ein Zitat, das denke ich mir nicht selber hier oben aus oder so, weil das so schön poetisch und nett klingt, sondern weil jedes Wort da eine Bedeutung hat und vor allen Dingen eben gerade das erste. Ein Zitat aus dem Neuen Testament, ein Gruß des Apostels Paulus aus seinem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth. Die Gnade ist es, die Paulus zuallererst der Gemeinde wünscht. Immer. Schauen Sie mal ins Neue Testament, wie da die Briefe anfangen. Da erklärt er immer, das ist ganz spannend, in den ersten Versen, wer er ist. Manchmal ist er berufener Apostel, manchmal ist er der Mitbruder. Das kann man immer dann rauslesen, was das Thema des Briefes schon sein wird, worum es da gehen wird. Wenn er sein Apostelamt betont, dann weiß man auch, da gibt es Streit in der Gemeinde. Da muss die Autorität jetzt sprechen. Wenn er der Mitbruder ist, dann sind es gute Ratschläge unter Kollegen, die er auch an Schüler oder an Nachfolger weitergibt. In diesen ersten Versen lässt sich immer relativ schnell herauslesen bei Paulus, worum es ihm im Brief geht. Aber was er immer wünscht, egal ob er mit denjenigen verstritten ist, egal ob er auf Kriegsfuß, auf eine harte theologische Auseinandersetzung oder auf tiefe Freundschaft trifft, er wünscht allen Gnade. Schauen Sie mal die Briefanfänge von allen Paulusbriefen an. Die Gnade ist es, die er allen wünscht. Warum? Warum macht er das, der Paulus? Vielleicht hilft uns der heutige Sonntag, der dritte Sonntag nach Trinitatis, das zu verstehen, weshalb Paulus es wichtig ist, Menschen zuallererst Gnade zu wünschen, sie an ihre Gnade auch zu erinnern, sie zur Gnade zu ermutigen. Gnade sei mit euch. Ich habe mich bestimmt verhört. Wird der jüngere Sohn in der Geschichte denken, die wir gerade gehört haben. Ich habe mich doch gerade verhört, oder nicht? Das kann doch nicht sein. Mein Vater meint doch bestimmt nicht mich. Nach allem, was ich ihm angetan habe, ich habe mir das extra zurechtgelegt als Sohn, was ich ihm sagen möchte. Vater, ich habe gesündigt vor dir und dem Himmel. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Das hat sich der Sohn alles ganz schön zurechtgelegt, wird aber jäh unterbrochen vom Vater. Kommt gar nicht dazu, das alles auszusprechen. Auf einmal wird man da wieder in die Sohnschaft eingesetzt. Auf einmal gibt es da diesen Vater, der diesen demütigen, mit einem schlechten Gewissen geplagten Sohn aus dem Niederknien erhebt, ihn aufrecht hinstellt, ihn umarmt, ihn küsst, ihn liebkost. Denjenigen, der vor Zeiten das noch wollte, dass der Vater jetzt endlich mal stirbt und das Erbe ungeduldig erwartet hat. Ich habe mich doch wohl verhört. Aber er hat sich nicht verhört. Sein Vater meint wirklich ihn und nur für ihn fährt der Vater dann alles auf, was in dem Moment alles zu bieten ist. Nur um ihn, um dieses eine zu sagen, nur um diesem einen das zu zeigen. Du bist mein geliebtes Kind, wie wir es gerade gesungen haben. Du bist das Kind, das ich lieb habe und du lebst, mein Kind. Das ist der Grund, warum ich feiern will und das ist Grund genug, um zu feiern. Das ist auch der Grund, warum der andere Sohn mitfeiern sollte. Egal, was es noch alles für Dinge gibt, die in der Beziehung zu klären sind, aber das allein ist schon Grund. zu feiern. Gnade pur. Damit hat der jüngere Sohn nicht gerechnet und sein älterer Bruder auch nicht. Beide Brüder sind schlicht überfordert von der Großzügigkeit des Vaters. Der eine, weil er sich nicht für würdig genug hält, und der andere, weil er immer noch denkt, dass er gar keinen Anteil an dem hat, was der Vater hat. Und ich muss zugeben, so oft habe ich diese Geschichte schon gelesen und gehört, und immer wieder fasziniert sie mich, weil ich beide Söhne nachvollziehen kann und mich da hineinversetzen kann. Ihr Verhalten ist mir nicht fremd. Gott ist gnädig. Gott ist gnädig. Gnade sei mit euch. Verstehst du das? Verstehst du das eigentlich, dass Gott gnädig ist? Verstehst du, was das meint? Ich meine, wir sagen das so oft als Christen, Gott ist gnädig, er wird vergeben. Aber was heißt das denn, wenn du unzufrieden bist, wenn du wütend mit dir selbst bist und auf diese ganze Welt bist, wenn du dich wieder verstrickst im Chaos dieses Alltags, alles hinschmeißen könntest, weil es wieder nicht aufgeht, was du geplant hast, weil du wieder nicht das schaffst, was du schaffen wolltest, was du dir da vorgenommen hast, weil du wieder schuldig geworden bist, wieder in die alten Marotten zurückverfallen bist, weil dir die Kräfte wieder mal fehlen, weil andere dich vielleicht gerade ausbremsen oder du merkst, dass du andere ausgebremst hast. Soll da Gott wirklich gnädig sein? Da soll Gott mich wirklich lieben, wie ein liebender Vater? Vielleicht kennst du solche Situationen, wo du wie der Sohn da am liebsten auf die Knie gehen wolltest. Na klar, Herr Pfarrer, können Sie jetzt sagen, klar, Herr Pastor, wenn ich mich dann zu meinem Herrn kehre und ihm so meine Unzulänglichkeiten bekenne, meine Schuld und meine Ohnmacht in Gottes Hand lege, dann weiß ich, dann glaube ich, dass Gott mir dann auch vergeben wird. Damit kann ich festrechnen. Das ist doch das, was in der Kirche auch immer gesagt wird. Ich muss mich nur zu Jesus bekehren und dann passiert das, dass mir Gnade widerfährt. Ich muss einfach nur meine Schuld bekennen und dann, zack, wird das wieder gut sein. Fertig. Ja, vielleicht ist das der Eindruck. Aber Gnade ist keine Gnade, wenn ich sie als feste Rechengröße, als feste Verhaltensweise meines Gegenübers schon vorab mit in mein Verhalten und in meine Beziehung einkalkulieren kann. Das ist keine Gnade. Gnade ist keine zu berechnende Größe, die mir dann irgendwie meine krummen Lebensrechnungen wieder gerade biegt, so nach dem Motto, das wird Gott schon machen. Er ist ja gnädig. Das ist keine Gnade. Das Prinzip der Gnade lebt davon, dass ich auch immer damit rechnen muss, dass sie mir nicht zuteil wird. Sonst wäre es keine Gnade. Ich kann sie nicht einfordern. Sie widerfährt mir als ein Geschenk. Gnade ist radikal und die Gnade ist teuer und niemals billig. Denn Gnade ist nicht gerecht. Gnade übervorteilt den Schuldigen. Mit der Gnade der Sohnschaft konnte der verlorene Sohn, als er zu seinem Vater zurückkehrte, nicht rechnen. Er rechnete damit, ein Tagelöhner zu werden. Vielleicht wäre das gerecht gewesen. Aber der Vater übervorteilt ihn mit Gnade. Und er wird wieder Kind. Das war Gnade. Pure Gnade. So die Geschichte vom verlorenen Sohn, die diesem Sonntag das Thema gegeben hat, die Jesus erzählt. Es gibt noch eine andere Person im Neuen Testament, die das auch so erfahren hat. Wir kennen ihn unter dem Namen Paulus, großer Apostel der ersten Christenheit. Er ist es, der an allen Briefanfängen Gnade wünscht, der die Gnade und die Freundlichkeit Gottes kennt. Und das gerade nicht, weil er alles richtig gemacht hat in seinem Leben, weil er sich zu seinem Herrn einsichtig bekehrt hätte, weil er seine Fehler eingestanden hat, sondern im Gegenteil, die Gnade trifft ihn mitten in seinem Fehler. Die Gnade trifft dich, noch wenn du gar nicht damit rechnest. Die Gnade trifft dich da, wo du auf einmal merkst, da verändert sich etwas in mir und ich habe nicht damit gerechnet. Ich bin's nicht von allein. Sondern auf einmal wird meine Wut aufgelöst. Auf einmal mein Zorn auf den anderen, auf den nervigen Nachbarn. Auf einmal ändert sich eine Lebenshaltung, meine Denkweise vielleicht, mein Empfinden gegenüber einem anderen. Auf einmal ändert sich etwas in den Lebensvollzügen meines kleinen Kosmos und dieser großen, weiten Welt. Wenn ich Angst verliere, wenn ich Scham verliere, wenn ich merke, mir ist vergeben. Gnade trifft. Und sie trifft diesen Paulus hier, noch bevor er erkennt, dass er ungerecht gehandelt hat. Paulus war ein Verfolger der ersten Christen und er fühlte sich dabei durchaus gut und im Recht. Und trotzdem hat Gott ihn ins Herz geschlossen. Ich habe das nicht verdient, das weiß Paulus. Und trotzdem ist es passiert. Pure Gnade. Das Ganze ist keine Wohlfühlgeschichte. Ich werde uns den Text gleich lesen. Das Ganze ist keine Wohlfühlgeschichte, sondern es ist zugleich auch eine Wendepunktgeschichte, dass auch dann, wenn mir Gnade widerfährt, es etwas mit mir und meinem Leben gegenüber anderen ändern wird. Und ich lese uns einen Text aus dem ersten Timotheusbrief im ersten Kapitel. Da schreibt Paulus: Ich danke dem, der mir für meinen Auftrag Kraft gegeben hat, Jesus Christus, unserem Herrn. Denn er hat mich als vertrauenswürdig angesehen und in seinen Dienst genommen, ausgerechnet mich, der ich ihn früher als Lästerer verhöhnt habe und seine Gemeinde mit äußerster Härte und Gewalt verfolgt hatte. Aber er hat sich über mich erbarmt, weil ich in meinem Unglauben nicht wusste, was ich tat. Geradezu überwältigend war die Gnade, die unser Herr mir erwiesen hat. Und sie hat in mir einen Glauben und eine Liebe entstehen lassen, wie sie nur durch Jesus Christus möglich sind. Ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Und einen größeren Sünder als mich, den gibt es nicht. Doch gerade deshalb hat sich Jesus über mich erbarmt. An mir, als dem größten aller Sünder, wollte er zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist. Ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die sich ihm künftig im Glauben zuwenden zum ewigen Leben. Dem König, der in allen Zeitaltern sein wird. Dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott gebühren Ehre und Herrlichkeit für immer und ewig. Gnade, pure Gnade. Paulus sieht sich selbst als Beispiel an. Seht zu mir, seht in meinem Leben, seht, was ich für Dreck am Stecken habe, was ich für eine schwere, für eine fehlerhafte Vergangenheit habe. Ich kann sie nicht leugnen. Und trotzdem macht Gott etwas mit mir. Es ist ein großes Geschenk, das Paulus hier beschreibt. Und Martin Luther wird später schreiben, dass allein schon, wenn du an dir selbst eine eigene Kritik spürst, wenn dein Gewissen auch nur einen Funken an Skepsis versprüht, wenn du merkst, da beißt mich etwas, irgendwas stimmt gerade nicht mit meiner Einstellung, irgendwas stimmt gerade auch nicht mit meinem Handeln, wenn du beginnst, darüber nachzudenken, ob dein Denken, dein Tun, dein Reden lieblos, ungerecht, ignorant, skrupellos ist, allein schon in diesem leisen ersten Anzeichen wirkt Gott. Allein wenn du die kleinen Dinge in deinem Gewissen beachtest, da ist der Herr schon an der Arbeit. Da fasst er dich schon an. Wenn du merkst, hier drin, das ist Gnade, da geht es schon los. Da ackert Christus schon in dir, schreibt Jesus. Und mancher Boden ist verkrustet, der muss ordentlich geackert werden und längere Zeit auch geackert werden. Und dann tut das Gewissen auch manchmal ein bisschen weh. Aber das ist Gott, das ist der Herr alleine schon. Das ist seine Gnade an dir und in dir. Schlechtes Gewissen zu haben, ist nichts Schlimmes. Es ist Heilung. Schlechtes Gewissen zu haben, ist Gnade. Freu dich über alles, was dein Gewissen dir sagt. Geh dem nach, schluck das nicht runter. Betäub das nicht, blende das nicht aus. Christus ist da schon am Werk. Das beginnt manchmal ganz still und langsam kämpft sich dann so ein Gedanke, so eine Einsicht, so ein Erkennen in deinem und in meinem Herzen durch. Blende das nicht aus. Geh dem mal nach. Nimm das ins Gebet. Frag, Herr, wo willst du mir da Gnade erweisen? Was siehst du, was ich noch nicht sehe? Was ahnst du, wo ich noch lange auf sicherem Wege mich sehe? Was ist das, was du gerade an mir bemängelst, wo du merkst, dass ich abweiche? Danke, dass du mir Gnade zuteil werden lässt. Gnade über alle Maßen. Und wie ist das nun mit meinem Gegenüber? Wie ist das nun, wenn ich höre, dass Gott mir gnädig ist und dass diese Gewissenskämpfe in mir schon die ersten Anzeichen sind, dass da Gnade wirkt? Gestehe ich das anderen auch zu, dass sie sich da verändern können? Wie ist das mit den Menschen, denen gegenüber ich ungnädig bin? Gibt es so jemanden in meiner Umgebung, dem ich generell nicht gnädig begegnen kann? Gibt es jemanden vielleicht, dem ich in der großen, weiten Weltpolitik nie gnädig begegnen könnte? Gibt es vielleicht in den Hauptstädten und Regierungssitzen dieser Welt Menschen, wo ich sage, bitte Gott, sei ihnen nicht gnädig? Gnade trifft. Gnade trifft mitten im Fehler. Und da, wo Gnade zuschlägt und Gott wirkt, da kann ich mich entscheiden. Wo stehe ich? Stehe ich als bockiger, gekränkter Bruder vor der Tür und gehe nicht mit rein? Gönne dem anderen die Gnade nicht? Oder gehe ich mit rein und feiere mit? Gott ist gnädig. Gnädiger, als du erwartest. Gnädiger, als ich erwarte. Das kann ärgern. Das kann mich manchmal da draußen stehen lassen vor der Hütte. Und da bin ich manchmal ganz schön allein mit mir und mit diesem Ärger darüber, dass Gott gnädig ist. Pure Gnade. Es ist ein Geschenk, dass sie dieser Welt widerfährt, immer wieder neu. Es ist ein Geschenk, dass sie anderen Menschen widerfährt und dass sie dir und mir widerfährt. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, Jesus, unserem Herrn. Amen.